Heute klären wir die Frage, ob in der aktuellen Lage alles verkauft werden sollte. Wir sprechen über das neueste Phänomen in der Wettbranche, nämlich Polymarkets. Außerdem ist am kommenden Samstag, den 14.03. der Börsetag in Wien. Und ich, sowie der Matthias, wir halten Vorträge. Und mein Vortrag ist Endstation Darknet. Da gehen wir heute ein bisschen näher drauf ein. Im Österreich-Blog werfen wir einen Blick auf die 1 Telekom. Und im Community-Blog gibt es eine spannende Frage zur Sicherheit von Online-Brokern. Also wie so oft eine vollgepackte Folge. Heute wieder mit dabei der Markus, der ist jetzt jede Woche gefühlt schon da. Lange Zeit nicht, jetzt jede Woche. Servus Markus.
Ich weiß nicht, ich agiere etwas inflationär anscheinend. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich glaube, es gibt viel zu besprechen. Ne? Also letzte Woche haben wir schon über das Thema gesprochen. Ich glaube, heute können wir da ein bisschen mehr noch drüber sprechen, wenn es darum geht, was passiert da eigentlich im Weltgeschehen. Und ja, Polygon, sehr eigenes Thema, aber ich freue mich dann auch auf den Börsentag am 14., aber da kommen wir jetzt alles noch dazu.
Markus, bevor ich jetzt auf die anderen Sachen gehe, habe ich jetzt vorhin was ganz Interessantes gefunden noch. Wir zwar sind ja Formel 1 Fans und jetzt habe ich gesehen, dass BYD womöglich in die Formel 1 einsteigen möchte.
Tatsächlich, das ist mir neu, in welcher
also
Funktion?
Das, der Aktionär als Sponsor, hat das jetzt geschrieben heute. Na, der Aktionär hat das heute geschrieben, sie überlegen, ob sie vielleicht ein eigenes Team aufmachen sollten.
Naja, da wünsche ich viel Spaß, da brauchst du ja ordentlich Geld. Auf der einen Seite bin ich mir gar nicht sicher wegen Lizenzen, oder? Ich glaube, das, was ich einmal so gehört habe, ist doch die Formel 1 pickepacke voll mit den Teams. Wenn ich da so an die Boxengassen denke und das Ganze Tohuwabohu, was Logistik angeht, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob da sich noch ein Team ausgeht, aber bin ich gerade ein bisschen überfragt.
Ja, also so ungefähr 500 Millionen Dollar brauchst pro Saison, ist so das der Preisanker. Die Chinesen angeblich, also denen wird das taugen, dass sie da einsteigen könnten. Auf der anderen Seite ist aber natürlich die anderen Teams, die sind ja die Konkurrenten, das heißt, die haben ein Mitspracherecht, wer kommt. Das war ja schon ein Wunder, dass jetzt ein 11. Team gekommen ist eigentlich. Weil je mehr Teams sein, desto mehr wird das Preisgeld aufgeteilt, habe ich vorhin so gelesen. Aber trotzdem wäre natürlich für China oder für BYD, ja, und für China genauso, wäre es halt spannend, wenn sie ein Formel-1-Team hätten, weil es ist ja jetzt Shanghai Grand Prix gibt es jetzt ja wieder. Und nachdem Formel 1 ja voll gehypt wird jetzt in Amerika und aber in Europa genauso natürlich und auch in China, wäre das natürlich als Werbewert auch Wahnsinn. Also ich bin echt gespannt, weil ein BYD-Team bei Formel 1 wäre schon irgendwie krass. Und da hätte der Shogun Yu vielleicht auch wieder Chance, ne, dass er wieder mitfahren darf.
Ja, ich würde es ganz klar als Marketingstrategie sehen, wenn man sich schaut, wie viele BYDs jetzt auch schon in Österreich auf den Straßen bewegt werden. Und wie stark der chinesische Markt eindringt in der Autoindustrie in Europa, dann merkt man schon, okay, kann durchaus Sinn machen. Das Geld hätten sie wahrscheinlich schon noch zur Verfügung. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, den habe ich ja gar nicht bedacht. Da müssten alle mitsprechen. Das finde ich voll interessant, dass dann da eigentlich ja sagen alle, weil es belebt ja die Konkurrenz. Wenn du gesagt hast, es halbiert, nicht halbiert, aber es senkt das Preisgeld pro Team. Und ja, aber wird sich dann zeigen. Ich meine, jetzt sind wir eh verwöhnt. Jetzt haben wir ja erst ja mit Audi und Cadillac zwei neue Teams bekommen. Aber ein sehr, sehr teures, würde ich jetzt einmal sagen, ein sehr teurer Plan, wenn man es wirklich umsetzen möchte.
Absolut, ja. Und noch was Lustiges habe ich gefunden, bevor wir jetzt echt reinstarten. Eine Ryanair-Maschine ist in Linz gepfändet worden, beziehungsweise gestoppt worden, weil sie 890 Euro Entschädigung seit zwei Jahren nicht zahlen wollen und eine Passagierin sie verklagt hat. Also das ist ja wohl ein Wahnsinn, oder?
Sind wir bei der Tagespresse oder nicht? Da stellt sich mir die Frage. Ich habe das auch gelesen tatsächlich und war etwas verwundert, dass man da so den Kuckuck aufs Flugzeug draufhaut. Ne?
Den Kuckucksticker, genau.
Das war's, ne? Das war's. Danke fürs Gespräch. Ja, wird Ryan ja nicht sonderlich begeistert sein. Das kostet verdammt viel Geld sicher wieder der Airline. Auf der anderen Seite, ja, wenn man das sich so lange aufschaukeln lässt, mein Gott, also wo ist da jetzt das Problem bei den 800 Euro für eine Lappalie, jetzt mal aus Ryanair Sicht gesehen. Aber gut, das widerspiegelt auch ein bisschen die Billig Airlines.
Ein Wahnsinn, aber wirklich ein Wahnsinn. Also das ist ein Headline, eine Schlagzeile von der ZIP und also sowas ist ja wirklich ein Wahnsinn. So, jetzt gehen wir auf das Eingemachte, aufs Richtige, auf die guten Inhalte von unserem Podcast. Und zwar, Markus, wir haben letzte Wochen über die Iran-Geschichte geredet und da hat es schon brutale Schwankungen gegeben und es hat sich natürlich schon die ein oder andere Frage gestellt, jetzt nicht bei uns, aber der ein oder andere hat mich gefragt persönlich, aber auch via Social Media und so weiter, soll ich jetzt alles verkaufen, weil jetzt geht ja gerade die Welt unter gefühlt, ne? Weil der Ölpreis, die Panik wieder reinkommt und was da immer ganz arg ist, die Medien haben, es war am Freitag, glaube ich, müssen wir täuschen, letzte Woche, haben die Medien gleich geschrieben, Börsencrash, weil das Öl, der Ölpreis steigt. Die Medien haben wieder voll Panik gemacht, dabei war also ein -6% Dip so auf die Art. Und die Woche schaut es eigentlich wieder ganz anders aus. Oder Markus, wie hast denn du das empfunden? Also das war ja wieder Wahnsinn von den Medien, oder?
Ich sehe da einfach die klassischen Parallelen eigentlich, wie es immer ist. Klar, der Ölpreis ist massiv gestiegen, da braucht man gar nicht, glaube ich, gar nicht drüber reden. Hat kurzzeitig auch wirklich einen weit über $100 gekostet. Ja, aber mittlerweile ist es halt schon wieder massiv runtergegangen. Allein eben durch die Aussage, dass es eben nicht mehr lange dauern wird oder die Ziele halt schon fast erreicht sind, wie auch immer, scheint sich hier ein Ende abzuzeichnen in diesem Iran-Krieg. Und dementsprechend haben auch dann die Märkte, auch der Ölpreis darauf reagiert und es ist wieder stark nach unten gegangen. Zwar noch auf ein viel höheres Niveau als vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs, jedoch massiv runter und wir reden hier von einem sehr emotionalen Thema, wenn wir dann auch auf österreichischer Ebene das runterbrechen, weil wo betrifft es uns denn jetzt dann wirklich sofort? Naja, natürlich an den Tankstellen. Jeder hat es gleich gemerkt, wir haben ja glaube ich letzte Woche drüber geredet, ich war ja noch schnell tanken, also es hat sich tatsächlich wirklich sehr ausgezahlt, weil der Preis ist ja dann noch weiter gestiegen und er ist jetzt auf einem hohen Niveau, aber es zeigt halt wieder immer diese emotionale Diskussion auch mit dem goldenen Rohstoff Öl, wie es immer so schön heißt. Ne? Und wir sind da in gewisser Abhängigkeit einfach da. Und jetzt will natürlich der Staat da auch wieder schauen, dass er da irgendwie eingreift oder ich will nicht sagen, er kündigt es an, aber er überlegt es zumindest. Die Frage ist eben, ja, also wenn der Krieg jetzt wirklich bald aus sein sollte, der Ölpreis sinkt, ist die Frage, ob sich dann relativ schnell normalisiert. Wo ich mich dann schon frage, ist die Frage, geht dann der Spritpreis auch so schnell wieder runter, wie er aufgegangen ist? Das ist ja dann sehr spannend. Auf den Tag freue ich mich dann auch schon. Aber ja, die Gesamtsituation, wie du sagst, richtig, an den Märkten hat sich viel getan. Es ging rauf, runter. Tendenz etwas mehr runter, aber es war jetzt nicht der große Crash. Und ich finde es halt eher bedenklich, dass dann sehr seriöse Medien wieder auf diesen Zug aufspringen. Klar, man kann darüber berichten, aber es ist dann immer so, auch emotional getrieben, habe ich das Gefühl. Das wird dann alles dargestellt. Weiß ich nicht, das ist jetzt nicht in dem Ausmaß runtergegangen, wie es dann war. Also klar, Rücksetzer sind immer da und wird es auch immer geben, aber das wurde dann eigentlich alles relativ zaghaft, aber es wurde aufgekauft wieder und wir sind jetzt einfach immer noch auf einem sehr guten Level. Also du kannst dir ja den ATX anschauen, du kannst da die amerikanischen Indizes anschauen, das ist alles soweit solide, würde ich sagen, das sind wir weit weg von einer Krise. Aber abschließend, bevor ich dich da auch noch dazu frage, ich finde es immer sehr auch interessant, wie die Leute reagieren. Ich bekomme selber sehr viel persönliche Nachrichten dann immer. Was mache ich jetzt? Soll ich das verkaufen? Soll ich Ölaktien kaufen? Soll ich Rüstungsindustrieaktien kaufen? Wo ich mir immer denke, naja, ich meine, ganz ehrlich, ich dachte, du bist weiter, denke ich mir dann oft bei manchen Leuten. Weil das ist ja genau der Punkt, den wir nicht haben wollen, dass wir dann aus der Emotion heraus Entscheidungen treffen, die dann im Nachgang betrachtet wahrscheinlich keine klugen Entscheidungen waren. Man sollte einfach immer Ruhe bewahren, seine Strategie laufen lassen, so wie wir das auch immer sagen, ganz normal weiter seinen Sparplan laufen lassen. Und ja, wenn es mal ein bisschen runtergeht, ich meine, dann hat man halt jetzt in diesem Monat vielleicht eine gute Sparplanausführung gehabt. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Nimmt man immer gerne mit. Also dementsprechend, andererseits beim Trump weiß halt nie, was als Nächste kommt. Jetzt legt er dann das Kapitel Iran bei Adakta, dann fängt er mit Kuba an oder so, was ich da schon gelesen habe. Da geht's ja dann auch wieder in die Richtung und dann, glaube ich, werde ich nervös, weil ja, das macht mich dann ein bisschen unrund wegen Urlauben und so weiter. Aber ja, was sagst du, Philipp, dazu?
Was einmal spannend ist, ist einmal erstens einmal, das ist wieder sehr newsgetrieben oder sehr Trump-getrieben, ne? Weil der greift da in Iran an, Israel greift in Iran an, dann die Straße von Hormuz, wo halt viel Öl durchläuft, das haben wir letzte Woche schon besprochen in der letzten Folge. Und dann sieht man halt, dass dieser Ölpreis nach oben geschossen ist, also der höchste Wert seit Sommer 22. Auf der anderen Seite, so wie du sagst, wo merkt man das als Erster? Natürlich beim Diesel, beim Benzin. Und jetzt habe ich gerade nebenbei einmal geschaut, Spritpreisrechner heute am 10.3., wo wir das aufnehmen, über 2 Euro der Diesel, extrem hoch. Und du hast letzte Woche bei, zwar super, aber bei 1,40 Euro getankt, ne, so um den Dreh.
Genau.
Das ist ja Wahnsinn. Auf der anderen Seite musst du sagen, jetzt haben wir eigentlich die Tankstellen und auch die Ölunternehmen vor 2-3 Wochen noch voll billig eingekauft. Aber das heißt, eigentlich haben die jetzt noch den Diesel und den Benzin, den sie billig gekauft haben. Und die geben sie uns jetzt relativ teuer weiter, weil sie halt einfach diese Marktphase halt irgendwie überbrücken wollen. Ne? Weil wäre halt blöd, wenn sie jetzt den Diesel billig hergeben würden und dann trotzdem teurer einkaufen müssten. Ne? Also es ist halt für die Ölkonzerne natürlich ein gefundenes Fressen. Auf der anderen Seite haben wir letzte Woche geredet, dass gewisse Ölkonzerne wie Chevron, wie OMV, wie ExxonMobil und so kurz angesprungen sein. Wenn man heute wieder schaut, hat sich eigentlich nicht wirklich, bist eigentlich bei plus minus null oder sogar minus vielleicht wieder, weil dieser kurze Hype einfach, ja, den hast wenn sofort mitnehmen müssen, aber das
Werbung. Ja, investiert in die Raketenwissenschaft.
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Das schafft ja fast keiner oder die wenigsten. Also wäre das wieder ein unnötiger, kurzer Zock, ein Hype gewesen. Und deswegen macht es ja so viel Sinn, dass man langfristig drin bleibt. Und genau bei solchen Krisen oder bei solchen Dips, bei solchen News nicht wieder nervös wird und anfängt zum rein, raus, weil das bringt in den meisten Fällen nichts. Und da verlierst eher der Kohle, weil du zahlst die Gebühren bei jedem Kauf und Verkauf. Du kannst den Dip meistens gar nicht so gut treffen, dass du dann wirklich wieder gut aussteigst, weil auch wenn du ihn gut triffst, wo steigst du dann aus? Jetzt geht's nach unten vielleicht, dann denkst du, warte noch ein bisschen, oder es geht nach oben, dann triffst du aber erst wieder vielleicht nicht das Richtige. Also dieses Traden, das funktioniert einfach in den meisten Fällen nicht. Deswegen macht es so viel mehr Sinn, auch egal welche Krise es gibt. Wir haben Corona erlebt, wir haben jetzt die Iran-Krise, den Ukraine-Krieg. Wir haben teilweise, die Zuhörer wahrscheinlich haben auch die Finanzkrise und so weiter erlebt, ne? Und am Ende des Tages war das ein kurzer oder ein kleiner Dip über das langfristige Bild. Und das ist genau das, was so wichtig ist. Komplett egal, wie jetzt heute der Ölpreis steht oder morgen der Ölpreis steht. Komplett egal, ob wieder irgendeine Krise ist, weil es wird es immer geben, es hat es immer geben und die Menschheit wird sich nicht gravierend ändern. Also wir werden nach wie vor solche Geschichten haben und der Trump ist das beste Beispiel, der kriegt zu viel Macht und dann geht die Reise los, ne? In welche Richtung auch immer. Der ist, so wie du sagst, jede Woche hat irgendein neues Ziel gefühlt. Es ist ja wirklich ein Wahnsinn. Also man kann überhaupt nichts sagen.
Ja, vor allem den Hakler nach unten, der da jetzt war, den möchte ich in 10 Jahren in der Skizze nach hinten in der Vergangenheit im Chart von den letzten 50 Jahren sehen. Die kannst du mit der Lupe suchen, den Rücksetzer. Also von was redet man da eigentlich? Natürlich ist es jetzt aufgebauscht und alles, nur du hast das eh richtig gesagt, es wird immer wieder Krisen geben, die einmal größer, also einmal stärker, einmal weniger stark ausfallen, volatil. Aber ja, auf das alles über den Haufen zu werfen, seine ganze eigene Strategie, seinen ETF-Sparplan, den man vielleicht mühselig für die Pensionsvorsorge anspart, naja, das ist ja komplett sinnbefreit, das zu tun. Gerade wenn man es dann auch kurzfristig eben sieht, seine Handlungen und dann so tradet Richtung Ölaktien oder auch Rüstung war viel ein Thema. Und dementsprechend sehr, sehr schwierig. Und ein letztes Wort möchte ich auch noch zu diesen Ölkonzernen generell verlieren. Ich sehe es immer so, aus meiner Sicht sollte es halt einfach für alle Beteiligten, damit meine ich jetzt sowohl die Konzerne, aber vor allem auch uns als Konsumenten, einfach faire Bedingungen herrschen. Das heißt für mich, wenn sie es direkt erhöhen, na dann sollen sie es machen. Aber dann möchte ich auch, dass wenn es dann wirklich auch wieder runtergeht, dann möchte ich dasselbe Ergebnis sehen, weil das kann es halt auch einfach nicht sein, dass man so stark bewusst sich quasi sich das Geld einheimst, gerade in Zeiten, wo es eh vielen Leuten nicht so leicht von der Hand geht, das Geld auszugeben. Und dementsprechend sehe ich das schon etwas kritischer, weil da fühlst du dich dann schon ein bisschen gehäckelt, wie es so schön in Österreich heißt. Und dementsprechend ist das jetzt aber auch nicht das erste Mal auf der Matte. Na, ich glaube, damals, da gab es dann irgendwann einmal irgendwas war doch einmal und dementsprechend kann man ja in Österreich die Preise nur einmal am Tag erhöhen. Das wurde ja dann schon eingeführt. Das gibt es ja, ändert ja an der Tatsache nichts, dass es halt dann am Nachmittag nach oben geht oder halt zum Mittag. Gut, ich habe da jetzt tatsächlich von dieser Regelung profitiert, weil alle, die eben Montag letzte Woche dann, also Montag, kurz nach dem Ausbruch des Irankriegs, noch tanken waren, hatten dann noch relativ verhältnismäßig günstige Preise. Das hat dann schon in die Karten gespielt. Wenn ich sofort erhöhen kann, hätten es natürlich die Tankstellen sofort gemacht. Aber auch da habe ich vor kurzem gelesen, dass tatsächlich die Wettbewerbsbehörde sich ja eingeschalten hat und schon Verstöße bei Tankstellen registriert hat, wo es darum ging, dass Preise, also jetzt nicht, das wurde gar nicht erwähnt, diese Preiserhöhungen, da ging es mehr darum, dass die Preise, wann sie verändert wurden, nicht korrekt waren. Und das sind wir auch schon wieder beim Thema, dass sich da viele wahrscheinlich glauben, das merkt eh keiner, mache ich es dann doch ein bisschen früher vielleicht. Und auch da konnten schon Verstöße festgestellt werden. Nur ich sage es halt, wie es ist, aus meiner Perspektive, was bringt es einem Konsumenten, wenn ich teuer tanke und der Konzern kriegt halt eine Strafe oder wer auch immer das dann ist. Ja, ist eh schön, aber ich kriege ja nicht mein Geld zurück deswegen, was ich zu viel getankt habe. So. Und da tue ich mir dann immer ein bisschen schwer. Also da bin ich schon so auf der Konsumentenseite, was man mehr schützen müsste, weil es kann es halt einfach nicht sein. Und ich glaube, der Ölpreis, um das abzuschließen, vielleicht, der wird auch jetzt nicht gleich wieder auf das Level von vorne, vor dem Irankrieg gleich runterprasseln wieder. Das heißt, insofern gibt es für die Konzerne in der nächsten Zeit sowieso eine bessere Marge.
Es gibt da so ein bisschen Parallelen zu dem Zinsthema, ne? Weil was ist passiert, wo die Zinsen nach oben gegangen sind? Die Kreditzinsen haben es gleich mal vorauf, noch, also instant draufgehaut und die Sparzinsen, die Einlagenzinsen, da hast du teilweise betteln müssen, dass die Bank das ein bisschen erhöht auf um 0,5% oder um 1%. Also da, auch da ist es so ein bisschen die Bankengeschichte, dass die da genauso agieren. Also es werden wahrscheinlich verschiedene Branchen so machen.
Ja, gutes Beispiel auf jeden Fall.
Ja, voll. Und was halt danach kommt, die Regierung hat ja eben gesagt, sie würden jetzt gerne irgendwie eingreifen, in welcher Form auch immer, irgendwo Steuern senken oder sowas. Bis die da zu einem Conclusion kommen, ist das Ganze wahrscheinlich wieder erledigt. Also die Mühlen, was da malen, die, wie wir wissen, malen langsam und wahrscheinlich extrem langsam. Also ich glaube nicht, dass die allzu schnell reagieren können, insbesondere weil sie es jetzt heute rausgehaut haben. Und bis die das durchziehen, ist wahrscheinlich wieder alles vorbei. Aber ja, gehen wir zu was Positiven jetzt, bevor wir zum Polymarket-Thema kommen, weil ich es ganz spannend finde, weil es ja echt ein krasses Thema ist. Am 14., also kommenden Samstag, ihr hört es das jetzt am Donnerstag oder am Freitag, da ist der Wiener Börsetag, also der Börsentag, der Finanzkongress für Privatanleger in Österreich, kostenloser Eintritt, also man muss nur ein kostenloses Ticket sich holen. Und der Matthias hat ja einen Vortrag dort und ich auch. Und ich möchte heute mal kurz erzählen, was da mein Vortrag ist, weil mein Vortrag heißt ja Endstation Darknet. Und was möchte ich dort machen? Mir ist ganz wichtig, die uns schon länger zuhören, die wissen natürlich, dass das Thema Cybercrime, Betrug, Anlagebetrug und so weiter und so fort, dass das so meine Passion ist und das auch ein wichtiges Thema ist. Auf der einen Seite Finanzbildung, weil das sehr viel schützt, nicht nur vor der Inflation, sondern auch vor Betrugsfällen. Und da hake ich halt jetzt ein. Und was möchte ich da jetzt zeigen am Samstag oder was möchte ich vortragen? Und zwar möchte ich vortragen, wie so ein Betrug eigentlich zustande kommt, wie das Ganze funktioniert oder startet. Das heißt, ich möchte mich zeigen vom Köder weg, dann weiter zur Illusion sozusagen, also wo die Leute dann wirklich glauben, sie investieren, weiter wo man dann die Kontrolle verliert, weil man schon Geld investiert hat. Und dann natürlich noch einen Blick ins Darknet, wie das dann dort ausschaut. Auf der einen Seite wird nämlich das Geld von dir entzogen oder halt betrügerisch rausgelockt. Und auf der anderen Seite werden deine Daten, dieser Rattenschwanz, was dann noch mitläuft, die werden dann auch noch online verkauft, also im Darknet. Somit bist du eigentlich das Opfer, das ausgenommen worden ist. Und auf der anderen Seite kommen dann auch noch Probleme wie irgendwelche Verträge, die auf deinen Namen, auf der Person aufgemacht werden und so weiter und so fort. Und das möchte ich einfach skizzieren, wie das Ganze vonstatten geht und wo das hingeht und wie man sich davor eben schützen kann. Und ganz wichtig sind eben drei Worte. Und zwar, das ist Gier, Angst und Vertrauen. Und diese drei Worte werde ich auf jeden Fall dann noch besser erklären beim Vortrag. Wir werden aber bei der nächsten Podcast-Folge auch drüber reden, das ein bisschen genauer beleuchten. Da wird der Matthias und ich, wir werden da unsere Vorträge ein bisschen genauer anschauen. Das ist dann im Nachgang nach dem Wiener Börsetag sozusagen. Und Auch dort gibt es dann eine Ankündigung von meiner Seite, aber dazu dann für alle die, die vor Ort sind, die werden es als Erste erfahren und im Nachgang dann hier im Podcast. Ja, Markus, du kommst auch vorbei und ich hoffe, viele von euch kommen auch vorbei. Also wie gesagt, wir sind auf jeden Fall am Samstag vor Ort. Alle drei sind wir vor Ort, oder?
Ja, richtig. Super Einleitung, Philipp. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag, auch aber auf den von Matthias. Denke, da ist für jeden was dabei. Also gerade, wenn ich anfangen will zum Investieren, bist du auch sehr, sehr gut aufgehoben bei Matthias, sein Vortrag. Bei deinem geht es eigentlich voll in diese Richtung, finde ich immer. Man glaubt immer, man ist nicht betroffen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, da reinzurutschen und man sollte sich das auch als rein als Präventivmaßnahme schon einmal angehört haben. Dementsprechend auch sehr, sehr interessanter Vortrag. Ja, und meine Wenigkeit wird auch dort sein. Also wer mit uns sich den ein oder anderen Austausch genehmigen möchte oder einfach nur den Vorträgen lauschen möchte oder auch den anderen Vorträgen, es ist ja sehr, sehr viel Spannendes zugange dort. Dementsprechend, der sollte dann eben am Samstag, den 14. ab, ich glaube, 9 in der Früh vorbeikommen und ja, und sich gerade in dem Thema Finanzbildung das ein oder andere holen. Ist natürlich wieder in Wien, muss man auch dazu sagen. Also für viele ein bisschen schwer erreichbar, vielleicht, die uns jetzt gerade zuhören. Nichtsdestotrotz bin ich dann auch schon gespannt, wie ihr das dann in eurer eigenen Podcast-Folge dazu zusammenfassen werdet. Da kann ja dann jeder auch noch einmal reinhören.
Wir werden auf jeden Fall davon berichten, weil du gerade vorhin gesagt hast, dass das eigentlich jeden betrifft. Und das ist genau oft dieser Irrglaube, weil Leute glauben, mich betrifft das nicht, ich habe kein Geld, ich habe gar nicht so viel Geld, ich habe vielleicht ein kleines Depot, mich betrifft das nicht. Aber das ist
oder auch die Aussage, ich bin so gescheit, ich falle ja auf sowas nicht rein. Also viele glauben ja wirklich, jetzt gar nicht einen vorhalten, dass er blöd ist. Im Gegenteil, es ist mittlerweile so gut gemacht, oder Philipp? Ich glaube, es ist mittlerweile so gut gemacht, dass es auch sehr affinen Leuten passieren kann, die auch digital affin sind etc. Also da gibt es viele Probleme, die man da schon ein bisschen näher thematisieren sollte.
Ja, absolut. Ich sage einmal, es ist keiner dumm, der reinfällt. Also weil die machen den ganzen Tag ja nichts anderes, als die Leute bescheißen. Ne? Das ist ja deren Job, unter Anführungszeichen. Und die spielen mit der Psyche. Und das ist ja genau das Thema, weil ich vorher gesagt habe, Angst, Vertrauen und Gier. Wenn man einen von diesen drei Triggerpoints drückt, unter Anführungszeichen, dann schaltet die Amygdala, so schön ausgesprochen, weil ich habe schon eine Rüge gekriegt von Jasmin, weil ich das Wort, das schaffe ich einfach nicht, schnell auszusprechen. Aber Amygdala, ja. Also dieser kleine mandelgroße Teil vom Hirn, der unsere Emotionen steuert. Und wenn der ausgeschalten wird, und das passiert halt, wenn eben einer von den drei Punkten zum Beispiel zum Tragen kommt, dann ist man wie im Steinzeitmodus, ne? Und dann kann dir jeder alles erzählen auf die Art. Da hilft er dann einfach nur durchatmen, überlegen und halt zu wissen, dass jemand anderes dich gerade vielleicht bescheißen will. Und das ist eben das Thema, das ich jetzt aufgreifen möchte, weil es wird halt im Normalfall keiner mehr gehackt. Das Einzige, was gehackt wird, ist der Kopf. Das heißt, die Psychologie, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen möchte ich da eben von null weg das Ganze aufzeichnen, wo es hingeht und wie man sich eben davor schützt. Das geht einfach nur, wenn man sich damit beschäftigt, beziehungsweise wenn man gewisse Sachen kennt und dann einfach gewisse Sachen umsetzt, wie zum Beispiel einfach mal durchatmen, das Handy weglegen vielleicht etc. Aber dazu dann in der Woche drauf mehr, weil sonst kippe ich da jetzt gleich rein und dann rede ich eine Stunde drüber. Also dann am Samstag mehr. Und wie gesagt, jeder, der kommt, immer gerne dann Fragen stellen. Also bin dann danach auch noch ein bisschen da. Gerne einfach Fragen stellen. Wir werden auf jeden Fall uns die Zeit nehmen, das alles zu beantworten. Ich freue mich auf jeden Fall schon.
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Ja, Markus, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema. Das ist etwas, was unfassbar arg ist aktuell, weil wir vor kurzem habe ich erst mit jemandem geredet, mit einer Gen Z, ne, also von der jüngeren Generation, also jünger wie wir zwar. Und da ist das Thema Polymarket gekommen. Und ich habe gesagt, ja, ich kippe da jetzt hier voll rein, weil es ist ja eine neue Wettthematik. Und jetzt muss ich mal kurz erklären, was ist Polymarket? Das ist eine Krypto-Wettbörse, kannst du sagen, so Prediction Markets. Das heißt, dass man Vorhersage macht, kann man sagen. Es gibt da keinen klassischen Buchmacher, wie man zum Beispiel bei Lotto oder beim Roulette im Casino macht. Also man spielt eigentlich gegen keinen Buchmacher oder kein Haus. Man spielt gegen andere. Und das Irre ist, dort kann man auf alles wetten. Die Leute wetten zum Beispiel, ob der Jesus dieses Jahr zurückkommt. Das kannst du ja nicht ausdenken. Und es ist wirklich arg. Oder ganz perfide auch, wo die nächste Bombeneinschlag im Iran zu Geschichten. Also ganz arge Sachen. Da fließen Millionen, hunderte Millionen rein in solche Wetten. Und da gibt's dann zum Beispiel der Jesus, gell, das ist die Frage, wird der 2027 zurückkommen? Da kannst du auswählen, ja, nein, gell. Und dieses ja, nein, da kaufst du nicht am Wettschein, sondern das ist $1 wert, jeweils, also eins von den beiden jeweils, ne? Und wenn ich jetzt auf Ja gehe und jetzt zum Beispiel 100 Leute auf Ja klicken oder von mir aus 99 Leute auf Ja klicken und einer auf Nein, der kauft dann sozusagen für 10 Cent oder in dem Fall 1 Cent kauft er dann das Nein. So, und die 100 auf Ja, wobei beim Jesus ja so blöd war, eigentlich müsste man es umdrehen, weil die Chance, dass der wiederkommt, ist sehr gering.
vielleicht wissen die was wir nicht wissen.
Ja, voll. Und du kaufst einen wie ein Krypto an Coin, kannst du sagen. Und wenn jetzt zum Beispiel dieses Ereignis eintritt, also der Jesus kommt wieder, was ja sehr unwahrscheinlich ist, dann verlieren alle, die auf Nein getan haben, verlieren alles. Und dieser Coin, den du gekauft hast, der ist dann auf $1, das heißt, der andere ist auf 0, das andere auf $1 und die gewinnen dann. Und so kannst du auf alles auf der Welt wetten. Es ist unglaublich, ich habe mir da ein paar Sachen ausgesucht, wie zum Beispiel, dass der Elon Musk wieder irgendeinen Blödsinn sagt oder dass man irgendwelche Buzzwords, die in einer Pressekonferenz kommen, dann einfach die Wahrscheinlichkeit kommt. Und was da halt ganz, oder zum Beispiel, wann kommt GTA 6? Das ist also ein Insider.
Das ist eine ganz, ganz schwierige Wette. Also ich glaube, da lebt man sich ganz weit raus, wenn man da mitspielt.
Und das ist halt echt arg, weil du kannst da jetzt, das ist so, weil Sportwetten, wie wir wissen, ist ja ziemlich, da können die Leute ja relativ stark reinkippen. Ne? Das heißt, das ist wirklich ein Suchtpotenzial und dort ist es teilweise noch krasser, weil du es selber erstellen kannst, weil das jeder irgendwas machen kann. Es ist überhaupt nicht reguliert, es ist in Europa eigentlich auch nicht zugelassen. Es ist gerade eine neue Geschichte, die so schnell gekommen ist und wo es noch überhaupt keine Regulierung gibt, wo ganz viel Insiderhandel gemacht wird, weil ich habe so Artikel gelesen, wo zum Beispiel irgendwelche CEOs, irgendwelche Leute wahrscheinlich vorab irgendwie eine Passwort ausgemacht haben. Dann haben die Leute drauf gesetzt, die das gewusst haben. Und der hat das Passwort dann gesagt und hat damit Millionen verdient. Also das ist ja irre. Und da gibt's sogar schon eine FBI-Ermittlung gegen gewisse CEOs wegen Geldwäscheverdacht oder Insiderhandel oder so Geschichten. Und das ist aber nicht wirklich ein Insiderhandel, weil es ja kein Börsengeschäft ist, ne? Also das ist eine komplett krasse Geschichte, was da gerade abläuft.
Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, wie gefährlich es ist bei Sportwetten. Also da gab es ja auch schon Riesenskandale, weil eigentlich kennt man Wetten, verbindet man hauptsächlich mit Sportwetten. Klassische Fußballwetten, da gab es ja auch schon Riesenskandale, bis in irgendwelche Unterligen, wo irgendwelche Spieler bestochen wurden, die dann, weiß ich nicht, ein Eigentor geschossen haben zum Beispiel und da riesige Summen drauf gewettet wurden. Was ja heutzutage sehr, sehr leicht zu erkennen ist, durch gewisse Parameter im Hintergrund, wenn sehr hohe Wetten irgendwo platziert werden, wird dieses Spiel rausgenommen, annulliert, wie auch immer, aus diesen Sportwetten-Anbieter. Aber jetzt, das hat, wie du richtig sagst, eine ganz neue Dimension, weil ich meine, ich kenne sie auch, habe tatsächlich aber die jetzt noch nie was gewettet dort oder so. Aber ich finde das super spannend zu sehen, auf was man da alles wetten kann. Und mich wundert es nicht, dass gerade junge Leute, wo jetzt wieder bei dem Thema schnellen Geld sind, weil am Ende geht es ja immer nur ums Geld verdienen, einfach so simpel mit ein paar Klicks hier eine Wette platzieren und dann sagen, ja, das wird schon so eintreten. Ne? Und das ist einfach faszinierend, was du da alles machen kannst und in welche Zukunft du das machen kannst und wie absurde Wetten. Du hast es mit Jesus angesprochen, ist sowieso nichts gegen alle, die
Gott streng offen vom Jesus.
Nichts gegen die, die streng gläubig sind. Also sollte er kommen, Hut ab.
Also wenn der heuer zurückkommt, nächstes Jahr, 2027 steht er, da ist die Chance bei 4%.
Also das ist Leute, eigentlich drauf, hoch.
Ja, da wo die Leute drauf setzen, also wenn du 100 Euro reingehst oder 100 Dollar, kannst du 2.500 gewinnen. Also wenn da jetzt der Jesus zurückkommt, 2027, dann kannst du mit deinem 100er das einen fetten X machen. Aber das ist halt so absurd, so wie du sagst, das ist einfach...
Komplett absurd. Aber was hier halt sehr stark getrieben ist, ist wieder diese Aktualität, diese Trends, weil das, wenn du da auf die Plattform kommst, geht es um sehr, sehr aktuelle Themen. Du hast auch den Iran angesprochen. Gerade auch so Themen wie Bitcoin in verschiedensten Art und Weisen. Also alles, was gerade irgendwie Ölpreis, das ist sicher definitiv auch dabei, so geopolitische Sachen, stark Politik-Sachen. Auch sehr interessant, was du gesagt hast mit den Buzzwords. Finde ich extrem interessant. Wenn ein Trump eine Rede hält, ich glaube, es war zu irgendeinem Feiertag vor kurzem, hast du eine Liste gehabt von Wörtern, weiß ich nicht, zum Beispiel sagt er 30 Mal USA ja oder nein und so wie du das beschrieben hast, wenn er über 30 Mal ja sagt, dann geht es dir auf bei ja und sonst bei nein und da waren aber auch so Sachen dabei wie, sagt er Sleepy Joe oder so, das heißt, das ist ja der Name, also der Kosename von ihm für Joe Biden, ne? Sagt er das mal, sagt er es nicht, sagt er Kamala Harris ja, nein, bis weiß ich wohin, sagt er Jeffrey Epstein ja, nein, also auch sowas, also alles Mögliche kommt da vor an Buzzwords und das geht schon dann echt in eine Richtung, wo du echt jeden wirklichen Blödsinn, ich habe mir jetzt da kurz die Kategorien aufgemacht, du hast ja klassisch Politik, Sport, Krypto, eine eigene Rubrik gerade für Iran, das heißt, die gehen dann wirklich so weit, dass sie da, wo viel zu holen ist, machen es noch eine eigene Rubrik, um wirklich, wirklich jedes kleinste Detail quasi wetten zu können. Dann hast du Finanzen, Geopolitik, Technik, Kultur, Economy, Klima und Wissenschaft, Erwähnungen. Also alles von A bis Z. Und das mich wundert es aber ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt so eine Plattform gibt. Mich wundert es eher, dass es erst jetzt gibt in dem Ausmaß, weil es ist ja super simpel. Es ist im Prinzip eine Website und statt nur Sportwetten hast du halt auf einem anderen basierenden System kannst du einfach auf die ganze Welt wetten. Und natürlich ist das Einstiegstor für eine neue Art von süchtigen Menschen, die dann statt jetzt nur auf Sport wetten oder auch Kapitalmarkt, gibt es viele Leute, die wirklich wetten, gerade im Kryptobereich, ja, die wetten halt dann, wo halt leider Gottes die nächste Rakete hinfliegen wird beim Iran. Oder wer, da steht auch, glaub ich, vorher gerade gesehen, da gibt es genau auch eine Wette, wann endet denn der Krieg? Und da gibt's halt alle möglichen Tage in den nächsten Tagen und Wochen und der kreuzt halt irgendwann an und dann kriegst halt Summe X, ne? Und geht vorn bis. Aber ich find's halt bedenklich, weil es erstens, wie du sagst, nicht reguliert ist. Es ist halt ein Einfallstor, weil es hat null, meldest dich an und legst los. Null Hindernisse. Und ja, jeder, der sich das da jetzt nebenbei irgendwie aufgemacht hat und nachgeschaut hat, wie das ist und so, seid da, glaube ich, sehr vorsichtig, weil Geld verlieren ist da, glaube ich, schon relativ einfach. Auch wenn man immer glaubt, ja, Wetten, da gibt es so Sachen, ja, das kann ja nur so sein. Naja, ist wie an der Börse. Heute kann es ja nur steigen, ne, und dann fällt alles. Ne? Naja,
aber da muss man noch was ergänzen, weil du vorher gesagt hast, warum ist das jetzt erst so? Es ist halt jetzt erst so, weil du brauchst halt irgendwie einen Wert dahinter, beziehungsweise irgendein technisches Vehikel und nachdem das auf Blockchain aufgebaut ist und der USDC, also dieser US-Dollar-Token, eigentlich da dahinter gekoppelt ist, hat das dabei gedauert, bis sich das soweit etabliert und deswegen funktioniert es jetzt erst. Aber, weil du sagst, gefährlich, natürlich gefährlich, auf der einen Seite, wenn du jetzt dort wirklich anfängst zum Zocken, jetzt als Beispiel, so, jetzt würdest du dann, angenommen, du gewinnst jetzt 1.000 Euro, hast 100 Euro da investiert oder halt zu Wetten hergenommen und gewinnst 1.000 Euro, dann darfst du nicht vergessen, das ist ja kein regulierter Wettanbieter. Das heißt, es fällt nicht in die Geschichte, dass es kostenlos steuerfrei ist, weil Wetten in Österreich ist ja steuerfrei, wenn du über Lotto oder Toto eben oder Casinos Austria halt wettest oder Casino, ist ja der Gewinn steuerfrei. So.
Ja, und es ist ganz streng reguliert, ne? Also genau. Da gibt es gewisse Anbieter und fertig.
Da gibt es Konsumentenschutz und alles Mögliche. Und bei Bowling Markets, sie haben ja keine Lizenz in der EU. Das ist einfach wie der wilde Westen, kannst du sagen, bei Wettanbietern, bei Casinos. Und wenn du jetzt dort oder gewinnst, dann musst du das versteuern, Krypto, nach Krypto. Das heißt, 27,5% Käst. Dass die 1.000 Euro müsstest eigentlich verkästen, wenn du es auf dein Bankkonto auszahlst. Und wahrscheinlich wird Bowling Market das jetzt der jetzigen Zeit vielleicht noch nicht unbedingt melden oder nach Österreich schicken oder sowas. Die Informationen, dass dort irgendwelche Leute ein Depot haben oder ein Konto oder wie immer das dort genannt wird. Aber irgendwann werden es draufkommen, das Finanzamt, weil das Ding, das wird ja extrem gehypt und dann werden die schön zur Kasse gebeten werden, weil du führst ja dann keine Steuern ab, wenn du das nicht explizit machst. Somit machst du eine Steuerhinterziehung, ne? Und das ist halt, also das könnte halt richtig teuer werden dann. Und ja, also das ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Und jetzt, wenn ich nochmal dieses Jesus-Ding da aufmache, da sind 42 Millionen Dollar drin in dieser Wette. Das ist ja geisteskrank. Also das ist ja irre.
Wahnsinn. Absolut. Also das wird sich jetzt so weiter aufbauschen, wie es nur geht. Und irgendwann einmal wird auch ein Punkt erreicht sein, wo das eine gewisse Größe, wenn es das nicht eh schon hat, wo dann auch die Regulatoren kommen, wie Politik und so weiter, und werden das einmal auch ein bisschen wieder wahrscheinlich einengen in einer gewissen Art und Weise. Ich glaube aber, dass es eine Thematik ist, die du ja so auch jetzt nicht verhindern kannst. Das heißt, es wird schon ein etabliertes Modell in der Zukunft bleiben. Wird halt nur gewisse Richtlinien geben.
Es wird dann reguliert werden, weil der Staat natürlich mitkassieren wird. So genauso wird es ablaufen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, und auch zum Konsumentenschutz, ne? Ich meine, es kann sich ja wirklich jeder Depp oder jeder Jugendliche, wie auch immer, anmelden. Es gibt ja jetzt keine großartige Regulierung, ja, diesbezüglich.
Und aber was auf jeden Fall trotzdem spannend war, und das haben sie ja vorher schon gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gehört bei der Wahl von Trump und so, dass, oder auch von irgendwelchen anderen Politikern, dass Bowling Market und KLC, oder wie die alle heißen, also gibt es ja mehrere Anbieter, dass die viel genauer vorausgesagt haben, das Wahlergebnis, als irgendwelche solche Wahlbüros oder diese Statistikbüros. Und das ist halt schon krass, weil du darfst nicht vergessen, was da für eine Leute dort sind. Teilweise Insider, die schnell Kohle machen wollen, die das vielleicht, dieses Insiderwissen nicht unbedingt, also nicht offiziell machen können und auf dem Kapitalmarkt damit auch nicht erwirtschaften können. Aber da schon, weil wenn du Insider-Info hast, dass morgen die Zahlen kommen, die beschissen sind, vielleicht von irgendeinem Unternehmen oder wenn du weißt, dass der Iran-Angriff kommt und du dann, und da gibt's nämlich eine Aufzeichnung, dass da kurz davor anscheinend Krypto-Depots aufgemacht worden sind, die dann gewettet haben, dass der Angriff kommt morgen und wie aus heiterem Himmel, ja, ein paar Millionen gewinnen, ja, was für ein Zufall, ne? Also das Insider-Ding, das ist schon echt gigantisch dort und es gibt halt keine Regulierung und das ist halt das Problem. Auf der anderen Seite sind sicher gewisse Experten dort, die eben genau ihr Expertenwissen vielleicht jetzt auch hernehmen, und die habe jetzt letztens auch schon wieder gelesen oder in einem Podcast gehört, dass Hedgefonds neben Reddit und anderen Sachen auch bei Bowling Markets und so schon nachschauen und Informationen sammeln, weil da halt teilweise Leute sind, die viel, viel wissen oder Experten sind oder Insiderwissen haben und sie von dort einmal Inspirationen holen und dann halt dem genauer nachgehen. Also es ist ja irre, das ist ja komplett eine neue Plattform, die Informationen bringt, die absurd sind teilweise, aber trotzdem andere Sachen wieder ganz genau beschreiben oder was. Das ist irre.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, da entwickeln wir uns wieder einen Schritt zurück, habe ich das Gefühl. Ich habe grundsätzlich jetzt nichts gegen das Wetten, das soll jeder machen, wie er glaubt. Solange es halt in einem gesunden Rahmen ist, kannst du ein bisschen vergleichen, wahrscheinlich wie Rauchen, Alkohol, das Ganze. Alles solltest du nicht tun, der eine oder andere macht's. Es kommt immer, die Dosis macht das Gift, sage ich oft. Beim Wetten ist es halt immer nur gefährlich, wenn ich so eine breite Auswahl habe. Und dieses ist ja auch gerade Wetten impliziert. Ich habe das Gefühl, ich weiß mehr als der andere, oder ich habe das Gefühl, ich weiß, wie das abläuft, easy. Oder ich suche einfach nur den Kick. Es muss auch gar nicht sein, ich suche den Kick, eine schwere Wette zu platzieren und die versuchen, dass die mir aufgeht. Und ich verstehe es halt so nicht in der heutigen Zeit, dass das auch so eigentlich noch möglich ist. Aber es ist immer klar, wenn was Neues kommt, ganz Neues, dass auch nicht jetzt, wenn ich jetzt wieder auf den Österreich-Bezug gehe, auch nicht jetzt unbedingt in österreichischer Hand liegt, Das liegt dann auch wieder irgendwie drüber, habe ich das Gefühl. Das ist dann so EU-Geschichte schon wieder. Da denke ich mal an, die Mühlen malen sehr langsam. Nichtsdestotrotz ist das nur eine Frage der Zeit, bis sich da auch etwas tun wird. Und ich kann jedem nur raten, da ein bisschen sehr, sehr vorsichtig zu sein, weil ich habe es mal schon sehr genau angeschaut, weil eben auch der ein oder andere Freund, das ist ein bisschen so wie, kaufst jetzt Ölaktien, kaufst jetzt, weiß ich nicht, Rüstungsaktien. Und dann kommen auch einmal so Fragen hin und wieder, hey, schon mal was vom Polymarket gehört, hey, das ist schon mal da, ich habe da letztens das und das gewettet, wo ich mir denke, das gibt's ja nicht. Die sind immer alles super schnell bei sowas, wenn es um schnelle Dinge geht. Aber dann bei den wesentlichen Sachen, so ein einfaches ETF besparen, da haben sie alle Angst davor. Oder es geht ihnen zu langsam, weiß ich nicht. Also die Gier, das schnelle Geld, diese Unvernunft ein bisschen, ist immer sehr gefährlich. Wenn es jetzt nur rein aus ein bisschen Spaß ist, ja, mein Gott, wenn das ein Hobby von einem ist, dann soll das machen. Aber ich würde halt da mir zumindest eine Maximalsumme als Grenze setzen und mit dem Hink, was du vorher gesagt hast, ganz klar, den steuerlichen Aspekt würde ich halt auch nicht außer Acht lassen. Da musst du dich halt dann im Nachgang auch wahrscheinlich beschäftigen.
Also aber, das Mitschreiben wäre gut wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber ein Thema, was man vielleicht irgendwann einmal in der Zukunft nochmal aufgreifen könnten und schauen, wie sich da weiterentwickelt hat. Oder wir streuen einmal hin und wieder ein paar lustige Sachen ein. Der Jesus ist, finde ich, schon sehr amüsant. Also, das zeigt schauen, doch, dass du nicht alles machen kannst. Ja, also ich meine, die Frage ist eher so, wie bringe ich den Nachweis? Also ich weiß ja nicht, wie sage ich jetzt, wo habe ich den jetzt gesehen? Ne? Ist der jetzt da bei mir um die Ecke beim Billa einkaufen gewesen? Habe ich den gerade gesehen, der hat sich da den IM2 Soft gekauft oder ich weiß ja nicht. Ne?
Wenn der also, in Wien wieder aufersteht, dann hat er auf jeden Fall einen falschen Ort ausgesucht, glaube ich.
Ja, dann wären wir Pilgerstätte, ne? Dann kann Rom einpacken, kannst den zusperren da drüben?
Papst oder was?
In Vatikan.
Achso, ja, Vatikan, ja.
Den kannst du dann zusperren, ne? Dann wird Wien die neue päpstliche Metropole. Na, Spaß beiseite.
So, jetzt kommen wir wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, weil jetzt haben wir echt ein bisschen ausgeschweift. Aber war ganz lustig, weil das echt ein amüsantes Thema ist. Gehen wir über in Österreich-Blog. Das ist jetzt extrem fad, diese Überleitung, glaube ich, weil es ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber heute schauen wir uns die A1 Telekom an. Hat schon mehrmals Namensänderungen gehabt, aber ich sage jetzt einfach mal A1 Telekom. Ich glaube, da kennt sich jeder aus.
Und aber ich hätte einen Übergang für dich, Philipp. Zählt es dann eigentlich, wenn dich der Jesus über eine A1-Leitung anruft beim Telefon? Zählt es dann auch als gewonnene Wette, wenn er dich nur anruft und du ihn nicht siehst?
Ja, besser wäre wahrscheinlich, wenn er über Mobilfunk anruft und also über das Internet und A1 Internet anruft und dann mit Video, ja. Ne? Weil das wäre wahrscheinlich besser.
Also wir brauchen den Videotelefonat, aber von A1 genau. Natürlich.
Also die A1, die schauen wir uns heute mal an und vielleicht ruft uns der Jesus an, also ich bin erreichbar, falls er anrufen will. erstmals Kundenrekord, also 30 Millionen Mobilfunkkunden in Osteuropa und in Österreich und in den anderen Ländern. Also ein starkes Wachstum, echt arg. Umsatz fast 5,6 Milliarden bei 2 Milliarden EBITDA, also echt stark. Und die Dividenden haben es auch erhöht auf 0,42 Euro, also 0,42 Euro pro Aktie, also 42 Cent. Und was ist jetzt spannend? Naja, A1 ist einer der, sagen wir mal, Technikunternehmen in Österreich und auch KI-Pionier, also die sind auch sehr gut positioniert, auch für die Zukunft. Und was jetzt gerade ist, die A1 vergibt so einen A1 AI Award, also wenn man rückblickend schaut, A1 ist ja sehr innovativ auch gewesen in Förderungen, in Startup-Finanzierungen und so weiter. Und jetzt sind sie natürlich auch bei der KI-Thematik angekommen und bieten eben in Österreich so Förderungen, eben so Investments für eben führende KI-Enabler. Also alle, die halt irgendwas mit KI machen und Firmen bauen, die können sich bei der A1 jetzt melden, um dort eben gefördert zu werden oder eben ein Investment zu kriegen. Was auch spannend ist, sie arbeiten mit Microsoft zusammen und bauen so einen Copilot für KMUs, um eben Cloud-Services mit IT und Mobilfunk zu verbinden, also eine gute Sache. Sie haben ja auch letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr haben sie ein Spin-off gemacht mit Funkmasten, die haben sie ausgegliedert, die Eurotelesites ist ja auch börsennotiert jetzt. Und jetzt ist die A1 auch bilanziell massiv entschuldet worden. Also die haben dadurch einen guten Deal gemacht. Ich glaube, die läuft auf der Börse gar nicht so schlecht, die Euro-Deal. Das heißt, werden wir uns auch anders mal anschauen. Ja, und grundsätzlich Wachstum Osteuropa ganz gut oder sehr gut sogar. Heimatmarkt Österreich eher gesättigt, eher leichtes Wachstum, weil natürlich ein großer oder hoher Wettbewerbsdruck, weil es gibt ja viele andere Anbieter wie Drei zum Beispiel, wie T-Mobile, aber auch ganz viele Billiganbieter, die was jetzt nicht nur Internet haben oder nicht nur Telefonie, sondern teilweise beides. Cloud-Anbieter haben wir nicht unbedingt eine Österreicher. Ich weiß nur von Anexia, das ist ja Sitz in Klagenfurt, die kenne ich schon länger. Aber sonst gibt es nicht so viele Cloud-Anbieter, da ist die A1 eher unterwegs, deswegen wahrscheinlich auch der B2B-Turbo mit Microsoft zusammen, dass sie eben diese Dienste auch anbieten. Ja, sicher interessantes Unternehmen. Ich habe es nicht im Depot, aber wenn man sich jetzt einmal die Performance anschaut, weil schauen wir das ja natürlich einmal an, auf ein Jahressicht nur minus 5%, also das hat nicht wirklich Gas gegeben, also eher, also man hat eigentlich Minus gemacht. Auf 5 Jahre Total Return, also was man wirklich damit verdient hat, das heißt Kursgewinn plus Ausschüttung, also plus Dividende, 96% auf 5 Jahre. Das ist auf jeden Fall schon gut, sehr gut sogar. Ist ein Unternehmen, was vielleicht der ein oder andere im Depot hat. Ich persönlich nicht. Ich habe es halt über die Fonds und die ETFs, würde ich jetzt einmal sagen. Also vorrangig, was eigentlich die Sunrise-Fonds, da ist auf jeden Fall eins auch drin. Im MSCI World wirst du das nicht finden. Da sind nur 2 drin von Österreich und das ist, glaube ich, OMV und Erste Bank. Was ist denn, Markus, eins, hast du das im Depot? Hast du es vor? Ist das für dich interessant?
Nein, ich habe es tatsächlich auch nicht im Depot. Finde sie solide, tatsächlich, auch mit dem starken CEO. Du hast auch viel angesprochen, ganz richtig. Starkes Osteuropa-Geschäft, das ist auch oftmals in Österreich einfach so getrieben, weil wir einfach aus geografischer Sicht diese Nähe haben. Das heißt, gerade im ATX-Unternehmen sind da oftmals auch sehr in den Osten getrieben, weil da einfach auch das Wachstum da ist. In Österreich, wie du, glaube ich, auch gesagt hast, ein ziemlich gesättigter Markt für A1 vielleicht, aber ich glaube, die Innovationsgeist, gerade im KI-Bereich, wird es hier spannend zu sehen, wo es mit der A1 hingeht. Und ja, die Konkurrenz der Billiganbieter sehe ich da schon auch ein bisschen als Gefahr, wenn man jetzt sich nur die Sparte anschaut, der Telefonie. Und aber sonst, ich habe es nicht im Depot, habe es auch nicht vor, nächste Zeit zu holen, aber ich finde die Rendite finde ich sehr ansprechend. Also jetzt bei 100%, da kannst du jetzt auch nichts sagen, dagegen wäre vermessen, wenn man sagen würde. Solide.
Ja, voll. Österreich-Blog abgeschlossen. Wir gehen zum Community-Blog. Den haben wir die letzten 2 Mal jetzt, glaube ich, noch gar nicht so wirklich mitgenommen. Aber es hat uns heute eine Frage erreicht und die ist eigentlich passend für mich, nämlich, weil es ist nämlich kommen. Hallo, mich beschäftigt schon seit längerer Zeit wieder mal eine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht möglich ist, immer jedem zu antworten. Achso, okay, das brauche ich gar nicht dazu sagen. Wir schon natürlich, dass wir immer jeden antworten. Es geht eigentlich konkret darum, wie leicht es ist, die Online-Depots einfach abzuräumen. Sie fühlt sich nämlich ein bisschen unsicher, weil eben Beträge auf den diversen Online-Brokern liegen. Und sie bekommt seit Monaten eben Anrufe von ausländischen Nummern, die halt immer wieder Veranlagen und Depots und so weiter und so fort anbieten. Also die klassischen Social Engineering-Anrufe, also die klassischen Scam-Anrufe. Und jetzt fragt sie sich, ob man so Transaktionen abfangen kann, ob das einfach möglich ist. Und das werde ich jetzt einmal ganz kurz erklären. Grundsätzlich sind Online-Broker, wurscht welcher, die halt, sagen wir mal, reguliert sind und echt sind. Das muss man da noch kurz differenzieren, weil ich sage mal, a Trade Republic, a Flatex, a Dadat Bank, a Scalable und wie sie alle heißen, die sind auf jeden Fall sicher. Sicher im Sinne von, da kann man nicht einfach irgendwas abfangen oder sonstiges. Also das, und man kann auch nicht, und das ist auch der Vorteil von Aktien, ETFs, Fonds, man kann die nicht einfach von A nach B schicken. Also wenn man wirklich eine Übertragung machen will, ist das ja eine Katastrophe und jeder Betrüger wird sofort davonlaufen, wenn er wissen wird, wie ein Depotübertrag funktioniert. Also da wird er lang kein Freitag mit. Was natürlich sein könnte, bei Kryptoanbietern ist was anderes, weil da kann man sie ja sofort wegschicken. Den Bitcoin kann man sofort auf eine andere Wallet schicken. Aber um das durchzuführen, müsste man in deinem Account sein, müsste man auf deinem Depot sein. Das heißt, irgendwer muss Zugriff haben. In der heutigen Zeit, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, ist es nicht mehr unbedingt normal oder üblich, dass wirklich Leute sich irgendwo reinhacken, also irgendwo Hacker. das wird eher mit Manipulation gemacht. Das heißt, sie versuchen dich halt zu manipulieren, dass du das von dir aus machst. Das heißt, die Aktien, wie gesagt, kannst du nicht verschicken. Aber was du machen kannst, ist natürlich, dass du die verkaufst, das Geld dann verschickst. Also ganz eine normale Überweisung machst zum Beispiel. Aber wie gesagt, da muss jemand auf deinem Depot sein. Wie kommen die da drauf? Meistens, weil du gutgläubig warst vielleicht, weil du deine Daten hergeben hast oder weil du es von dir aus wegschickst, im Glauben, du schickst das auf dein Konto, du schickst das auf eine andere Plattform, die vielleicht mehr Rendite macht oder sonstiges. Das heißt, am Ende des Tages bist du meistens dabei, selbst verantwortlich, dass das verschickt wird. Und das ist eine gute Information für dich vielleicht, also die Frage gestellt hat. Wenn so eine Anrufe kommen, du mit jemandem redest, sofort auflegen, Nummer blockieren, nichts installieren, was sie dir sagen, weil so abfangen von einem Broker oder irgendeine Überweisung, eine Transaktion, das ist de facto fast unmöglich und wäre wirklich ein massiver Aufwand. Also ich glaube nicht, dass das viele Menschen auf der Welt können, ohne das Zutun von der Person, eine Banktransaktion, die abgesichert ist. Also ich sage mal, abgesichert im technischen Sinne, einfach abzufangen. Also es ist kaum möglich. Und deswegen, wie gesagt, ganz wichtig, einfach keine Zugangsdaten zum Depot hergeben. Das Depot abräumen ist, wie gesagt, nur möglich, wenn jemand ins Depot reinkommt, sich also einloggen kann mit deinen Daten, und dazu muss er irgendwo zu diesen Daten kommen. Dann verkaufen, meistens muss man ja dann beim Verkauf auch noch irgendwann an TAN eingeben oder mit einer anderen App das bestätigen, und dann kann man es erst überweisen. Das heißt, da sind viele Schritte möglich, die notwendig, um überhaupt das Geld oder das Depot leer zu räumen. Bei Kryptos, wie gesagt, ist es wieder ein bisschen anders, weil wenn da jetzt jemand reinkommen würde in das Depot, dann könnte es von dort gleich wegschicken auf ein Wallet. Das wäre möglich, aber auch da wäre wieder der Punkt, dass jemand in dein Depot rein muss oder in dein Konto, und da sind die Chancen eher gering, dass das jemand durch Hacking schafft, sondern eher, dass du das aufgrund von irgendeiner Fake-Plattform oder irgendeinem Fake-Anruf einfach weitergeben hast und im Glauben bist, dass das wirklich der Support ist, dass es wirklich irgendein Banker ist, und du dann von dir aus die Sachen weitergibst. Deswegen ganz wichtig, die Bank wird dich nie anrufen und Zugangsdaten verwenden oder verlangen. Genauso kein Broker, wurscht wer. Keiner hat grundsätzlich Zugriff von, also irgendein Support, der wird dich auch niemals anrufen deswegen, damit du irgendeine Überweisung tätigst. Also ganz wichtig merken, ja, und natürlich die Passwörter nicht weitergeben und auch nichts installieren, was irgendwie, so wie so TeamViewer oder AnyDesk oder irgend sowas, wo halt jemand anders Zugriff bekommt auf dein Handy oder auf dein Laptop. Also das sind so die Sachen, die ganz wichtig sind, und wie gesagt, das ist die Angst vorm Abräumen, die ist eher unbegründet, zumal die Broker und die Banken auch immer sicherer werden dahingehend, mit Sicherheitsfeatures, die echt gut funktionieren. Aber das eigene Hirn, der eigene Kopf, der ist leider oft nicht so sicher, weil man halt einfach gewisse Sachen eben nicht weiß oder weil man sich eben in diese Situation hinein manövrieren lässt. Wie bei meinem Vortrag, was ich dann am Samstag halten werde, genau diese Thematik. Also manipuliert werden wir, unser Kopf wird sozusagen gehackt, aber nicht unbedingt die technische Komponente. Ich hoffe, ich habe das jetzt einmal erklären können. Ich habe mir eigentlich das vorgenommen, dass ich es kurz und prägnant mache, aber es war doch ein bisschen ausschweifend. Aber ich glaube, es war alles drin.
Da halte ich mich kurz und prägnant und nehme den Personen, die da ein bisschen Angst haben, oder der Person, die auch das explizit geschrieben hat, noch ein bisschen die Angst davor. Was ich noch dazu sagen kann, ist tatsächlich, man ist selber der größte Feind. Damit meine ich, was du jetzt lang und breit ausgeführt hast, du musst die Aktion setzen. Das ist, wie man kennt es bei den klassischen Oma-Trick. Da ruft die Polizei an und gibt dein Gold, dein Geld her, wir sichern das, und dann holen die Räuber das, also dann holen die Diebe das quasi ab. Aber da hat auch die Oma den Schritt gesetzt. Ne? Also man muss immer von sich aus sagen, nein, ich habe keine Aktion vor, ich mache da keine Transaktion, ich möchte nichts tun. Warum sollte ich das tun? Warum soll die Bank oder der Broker was von mir wollen? Ist nicht so. Und das Zweite ist, was ich noch am Schluss sagen möchte dazu, ist, selbst wenn jetzt jemand, jetzt spreche ich explizit jetzt quasi über Aktien und ETFs und dieses Ganze jetzt, und auch wenn ich jetzt Cash irgendwo liegen habe auf einem, bei einer Flatex zum Beispiel, weil bei Flatex weiß ich es zum Beispiel, wenn du da jetzt, sollte da jetzt wirklich einer, der nichts Gutes mit deinem Geld will oder dein Geld haben möchte, deine Zugangsdaten haben, hat der noch immer nicht dein Geld und er kann auch keine Aktien verkaufen, so läuft das nämlich nicht, weil du es ja immer quasi gesichert ist. Und selbst wenn du jetzt Cash dort oben liegen hättest, könntest du es der erstens durch die Sicherung gar nicht überweisen und das zweite ist, du kannst es nicht woanders hin überweisen. Damit meine ich, da ist ein Konto hinterlegt, das ist dann natürlich dein Konto und dahin kann er überweisen. Das heißt, er kann dir maximal das Geld selber zu dir überweisen. Mehr kann er nicht machen. Da gibt es keine, ich habe das schon mal probiert bei Flatex tatsächlich, woanders hin zu überweisen. Nicht, ja? Das geht zurück. Ja.
Konto hinterlegt ist. Aber bei Treasure Bubble, weil es ein Girokonto ist, da kannst du es ja wohl ganz normal überweisen.
Genau. Also,
da muss man nur differenzieren.
Da wollte ich eh noch dazu kommen, dass das jetzt bei Flatex zumindest ist es nicht so, bei Treasure Public hast du jetzt eh gesagt, ist es so. Und bei Bitpanda muss man auch aufpassen, gerade auch im Kryptobereich. Wie du sagst, da ist es eine ganz andere Thematik bei Kryptowährungen mit Wallet, da können sie es natürlich schon holen. Aber es fehlt grundsätzlich immer der Schritt von dir. Du musst dem, der das haben möchte, immer einen Schritt entgegengehen. Wenn du ihm nicht einen entgegengehst, dann wird er nicht zu deinem Geld kommen. So könnte man das sagen. Und damit meine ich eben, dass du ihm irgendwie Daten gibst oder eine Überweisung selber tätigst oder sonst irgendwas.
Und deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt genau für dieses Thema Awareness schafft, weil am Ende des Tages geht es eigentlich nicht unbedingt darum, dass man das Beste oder das meiste weiß. Wichtig ist einfach nur, dass man den Betrüger so schwer wie möglich macht, damit er von einem ablässt, weil der möchte so schnell wie möglich die Kohle haben und wenn du aber dann Fragen stellst oder wenn du vielleicht auflegst oder das Handy weglegst oder sagst, ja, warte, ich muss dir kurz fragen, dann hat er schon keinen Bock mehr und gibt auf. Und das ist eigentlich das Ziel, dass du einfach so weit wie möglich das rauszögerst und dann irgendwann kommst du nämlich drauf, okay, irgendwas passt da nicht und deswegen, und dann lässt er von dir ab, weil er will, wie gesagt, er will so schnell wie möglich die Kohle haben, damit er wieder schnell weg ist und beim nächsten ist. Und du musst das Ziel einfach haben, dass du das dem so schwer wie möglich machst, weil dann lässt er von dir ab und dann hat er eigentlich keinen Bock mehr.
Genau. Ja. Und da merkst du ganz kurz noch, da merkst du ja auch an der Frage von der Person, die uns die gestellt hat, es geht um steigende Beträge. Und wenn steigende Beträge im Spiel sind, das heißt ein steigendes Depot, was immer größer und größer wird, dann steigert das auch anscheinend ein bisschen die Unsicherheit der Leute natürlich und sagen, wenn ich da einen einzigen Fehler begehe, habe ich alles zerstört, was ich mir mühsam über Jahre aufgebaut habe. Das ist tatsächlich richtig. Und dementsprechend muss man da wirklich sehr, sehr affin darauf reagieren und sehr, sehr zurückhaltend, wenn irgendwo was reinkommt, auf keine Links klicken oder sonst was und vor allem vielleicht einmal wirklich selber dann bei einer Bank oder beim Broker, beim Kundenservice, wie auch immer, anrufen und einmal nachfragen, hey, gab es da irgendwas, gibt es da irgendwas, bevor ich wirklich so eine unüberlegte Handlung setze. Weil wenn ich jahrelang selber spare, mühselig mir ein Depot aufbaue mit einer super Rendite oder auch beim Kryptowährungsbereich, wie auch immer, da gute Renditen habe und dann auf einmal durch eine Kurzschlussreaktion alles weg ist, ja, das schmerzt, um das einmal konservativ zu sagen.
Absolut. Ja, jetzt haben wir heute echt viel reingepackt. War wieder sehr interessant, war eine coole Folge, waren echt viele Sachen wieder. In diesem Sinne, Markus, danke für die Zeit.
Ja, danke. War alles dabei, von aktuellen geopolitischen bis hin zu Wettanbietern. Also Wetten, nicht Wettanbietern, sondern Wetten, bis hin zum Jesus. Alles dabei gewesen. Freue mich auf nächstes Mal wieder. Und lausche jetzt nächstes Mal wieder Matthias und dir.
Passt. Ciao, für euch.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.